Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Lee Seon-hun kreuz und quer durch Korea, unter anderem über immer populärer werdende Videoclips, in denen Geflüchtete über den gewöhnlichen Alltag in Nordkorea berichten. Sie hören außerdem Asien-Kompakt und den Koreanisch-Kurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Lee bekräftigt Entschlossenheit für Stabilisierung des Immobilienmarktes. Gesetz zur Verlängerung der zweiten Sonderermittlungen im Parlament verabschiedet. Nordkorea und Russland führen Strategiedialog. Präsident Lee Jae-myung hat unverdiente Einkünfte aus Immobilien als wesentliche Ursache für die Behinderung der nationalen Einheit und die Beeinträchtigung der sozialen Gerechtigkeit und von gesundem Menschenverstand bezeichnet. Auf der Kabinettssitzung am Dienstag erklärte Lee, dass der Immobilienmarkt zur Verschärfung der Vermögensungleichheit, der Verschuldung der Haushalte und der Leiden junger Menschen führe. Er betonte, die Stabilität auf dem Immobilienmarkt stelle eine wichtige Voraussetzung für die Verringerung der Polarisierung dar. Die Regierung will Maßnahmen ausarbeiten, um schnell Wohnungen zur Verfügung zu stellen und Menschen zu unterstützen, die Wohnungen zum Zwecke des tatsächlichen Wohnens kaufen wollen. Sie will die Immobiliensteuern auf Augenhöhe mit der Bevölkerung überarbeiten. Das Parlament hat ein Gesetz zur Verlängerung der zweiten umfassenden Sonderermittlungen verabschiedet. Diese betreffen noch ungeklärte Fragen zu den 3 Sonderermittlungen zur kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts durch Ex-Präsident Yoon Suk-yeol, zu dessen Ehefrau Kim Gon-hee sowie zum Tod des Marineinfanteristen Choi. Das Parlament verabschiedete die Vorlage am Dienstag nach Beendigung eines Filibusters der oppositionellen Partei Macht des Volkes. Alle 173 anwesenden Abgeordneten stimmten dafür. Damit wird die Ermittlungsfrist um einen Monat vom 24. Juli bis zum 23. August verlängert. Zudem wird die Behinderung staatlicher Kontrollen in den Ermittlungsumfang aufgenommen und die Zahl der abgeordneten Beamten von 130 auf 150 erhöht. Darüber hinaus können bis zu 10 Sonderermittler als Anwälte für die Aufrechterhaltung der Anklage eingesetzt werden. Nordkorea und Russland haben vereinbart, für eine langfristige Entwicklung ihrer bilateralen Beziehungen die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen noch schneller voranzutreiben. Darauf einigten sich Nordkoreas Außenministerin Choi Soon-hee und ihr russischer Amtskollege Sergei Lavrov beim 3. Strategiedialog beider Länder am Montag in Moskau, wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag berichtete. Beide Seiten sprachen über den Stand der Umsetzung des 2024 unterzeichneten Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft. Auch wurden Pläne für den Austausch auf hochrangiger Ebene und die Zusammenarbeit erörtert. Russland sicherte seine Unterstützung für Nordkoreas Maßnahmen zur Wahrung der Souveränität und Sicherheit zu. Nordkorea bekundete seine unveränderliche Unterstützung für Russlands Politik im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine. Nordkorea arbeitet in der Nähe der militärischen Demarkationslinie MDL offenbar mit höherem Tempo daran, diese Linie als Landesgrenze zu Südkorea zu festigen. Anzeichen hierfür ergab die Auswertung von neulich gemachten Satellitenaufnahmen. Auf den Bildern ist zu sehen, dass Nordkorea Gras und Bäume entfernte und entlang der MDL Straßen baute, die in Luftlinie über 100 Kilometer lang sind. Dabei erstrecken sich einige Abschnitte anscheinend bis südlich der Demarkationslinie. Am Oberlauf des Flusses Pukan werden eine etwa 10 Meter breite Straße für den Autoverkehr sowie eine Brücke errichtet. Zudem werden taktische Straßen für eine schnelle Bewegung von Truppen und militärischer Ausrüstung neu gebaut und ausgebaut. Die Außenminister Südkoreas, der USA und Japans treffen am Mittwoch in Manila zu einem trilateralen Gespräch zusammen. Laut dem Außenministerium in Seoul wird sich sein Leiter Cho Hyun am Rande des Asien-Außenministertreffens in der philippinischen Hauptstadt mit seinen US-amerikanischen und japanischen Amtskollegen Marco Rubio und Toshimitsu Motegi treffen. Die drei Minister waren zuletzt am 7. Juli am Rande des NATO-Gipfels zusammengekommen. Bei dem anstehenden Treffen werden voraussichtlich Fragen zur koreanischen Halbinsel, die regionale und globale Lage sowie die Zusammenarbeit im Bereich Wirtschaftssicherheit besprochen. Von Interesse ist, ob der Streit im südchinesischen Meer ein regionales Anliegen angesprochen wird, weil das trilaterale Gespräch am Rand eines Asien-Treffens stattfindet. Angesichts der zunehmenden Unsicherheit in den Lieferketten im Nahen Osten aufgrund des Konflikts zwischen den USA und dem Iran erwartet die südkoreanische Regierung keine größeren Schwierigkeiten bei der Rohölversorgung bis September. Das Ministerium für Handel, Industrie und Ressourcen teilte am Dienstag mit, dass sich das Land für Juli und August mehr als 110% der durchschnittlichen Importe im letzten Jahr und für September über 90% gesichert habe. Die Regierung geht davon aus, dass eine eventuelle Blockade des Roten Meeres nicht unmittelbar zu erheblichen Problemen führen werde. Sollte es tatsächlich zu einer Blockade kommen, will die Regierung nach alternativen Routen wie dem Suezkanal suchen und Notfallmaßnahmen wie ein Austauschsystem für Ölreserven in Erwägung ziehen. Die koreanischen Ausfuhren sind im Zeitraum vom 1. bis zum 20. Juli auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Nach Zollangaben am Dienstag legten die Exporte in dem Zeitraum um 52,3% zum Vorjahr auf 54,9 Milliarden Dollar zu. Die Halbleiterexporte kletterten um 180% im Vorjahresvergleich auf 22,1 Milliarden Dollar. Dies stellt einen neuen Rekordstand für diesen Zeitraum dar. Der Anteil der Halbleiterexporte an den Gesamtausfuhren wuchs um 18,4% auf 40,3%. Die Einfuhren zogen in dem Zeitraum um 20% zum Vorjahr auf 42,7 Milliarden Dollar an. Die Handelsbilanz wies einen Überschuss von 12,2 Milliarden Dollar auf. Südkorea beteiligt sich als Gründungsmitglied an einem Diskussionsgremium von UN-Mitgliedern für die internationale Zusammenarbeit im Bereich sozialer und solidarischer Ökonomie. Das Innenministerium gab am Dienstag die Beteiligung Südkoreas an der Gruppe der Freunde der sozialen und solidarischen Wirtschaft bekannt. Die Gruppe bestehe aus 17 Ländern, darunter Spanien, Italien und Brasilien. Die teilnehmenden Länder werden Informationen zu relevanten Systemen und politische Erfahrungen austauschen. Sie werden bei der Findung internationaler Agenten und der Erstellung politischer Leitlinien zusammenarbeiten. In ihrer ersten gemeinsamen Erklärung betonte die Gruppe, die sozial- und solidarische Wirtschaft trage zur Armutsbekämpfung, sozialer Inklusion und der Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze bei. Go-Spieler Shin Jin-so hat nach einem Rückstand einen dramatischen Sieg über die derzeit leistungsstärkste Go-KI Katago errungen. In seiner dritten und letzten Partie gegen Katago am Dienstag in Seoul erzielte der koreanische Go-Spieler nach fast 3,5 Stunden einen 11,5-Punkte-Sieg über die KI. Nach der Niederlage in der ersten Partie konnte der 26-Jährige das zweite und das dritte Spiel gewinnen. Mit dem die Erwartungen übertreffenden Ergebnis demonstrierte Shin das Potenzial menschlicher Go-Spieler, so die Bewertung. Shin erhält ein Preisgeld von 250 Millionen Won, rund 170.000 Dollar, einschließlich des Honorars für die Teilnahme an den Spielen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe unserer Sendereihe Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon ist Lee Soo-yeon. Heute geht es um folgende Themen. Junge Nordkoreaner, die nach Südkorea geflohen sind, erzählen in kurzen Videos vom ganz normalen Alltag in ihrer alten Heimat. Die Themen reichen von der Liebe über das Essen bis zum Strommangel im Sommer. Millionen Zuschauer verfolgen die Clips und Fachleute sehen darin einen neuen Zugang zum Verständnis Nordkoreas. Näheres dazu erfahren Sie im ersten Teil der Sendung. Im zweiten Teil hören Sie die Rubrik Asien kompakt. Im dritten und letzten Teil berichten wir, dass die Korea-Welle, auf Koreanisch Hallyu genannt, im vergangenen Jahr einen Exporteffekt von fast 19 Milliarden US-Dollar erzielt und sich damit als struktureller Wachstumsmotor der südkoreanischen Wirtschaft etabliert hat. Doch während sie in den USA und Europa weiter an Boden gewinnt, zeigen sich in Südostasien erste Warnsignale und in Japan trennen viele Konsumenten ihre politische Haltung klar vom kulturellen Genuss. Zeit für etwas Musik. Heute haben wir für Sie das Lied Rainy Street gesungen von Lee Seung-hun ausgesucht. Gute Unterhaltung damit.
Thank you.
Nordkoreanische Flüchtlinge, die inzwischen in Südkorea leben, erzählen in kurzen Videos vom Alltag in ihrer alten Heimat und erreichen damit ein überraschend großes Publikum. Auf Plattformen wie YouTube-Shorts, Instagram-Reels und TikTok berichten sie in 1 bis 1,5 Minuten über Themen, die bislang kaum bekannt waren. Diese reichen vom Essen über das Liebesleben bis zur Militärkultur in Nordkorea. Früher hätten sich Inhalte über Nordkorea vor allem um die gefährliche Flucht selbst, das politische System oder Menschenrechtsverletzungen gedreht. Inzwischen rücken alltägliche Themen in den Vordergrund, mit denen sich junge Südkoreaner leicht identifizieren können. Im Kern geht es dabei um eine einfache, aber sehr menschliche Frage: Worin unterscheiden sich die Menschen in Nordkorea von den Südkoreanern und worin gleichen sie sich? Themen, die früher kaum in Büchern oder klassischen Medien zu finden waren, werden nun leicht verständlich und in knapper Form vermittelt. Ein Beispiel ist der YouTuber, der unter dem Namen nordkoreanischer Mann Tengo auftritt. Sein bürgerlicher Name lautet Zhang Myung-jin, er ist 39 Jahre alt. In seinen Videos beantwortet er Fragen seiner Zuschauer in Echtzeit, so zum Beispiel die Frage, ob es in Nordkorea Lotterien oder Spiele gäbe oder wohin ein Schulausflug führe. Auch ungewöhnliche Fragen sind dabei, etwa ob es Kneipen für spontane Verabredungen gäbe oder ob er selbst schon einmal angeschossen worden sei. Dazu erklärte Tengo, solche Lokale für spontane Verabredungen wie in Südkorea gäbe es in Nordkorea natürlich nicht. Stattdessen würden Männer Frauen, die ihnen gefielen, auf der Straße direkt ansprechen und ihre Zuneigung unverblümt zeigen. Auf die Frage, wohin sich Paare in Nordkorea zum Verabreden zurückzögen, erklärt er, viele treffen sich zwar auch in ihrer eigenen Nachbarschaft, oft aber suchten sie sich heimlich Deiche oder Friedhöfe aus, denn ein Gerücht über eine Beziehung könne dem Ruf einer jungen Frau schaden und ihr die spätere Heirat erschweren. Auch die 30-jährige YouTuberin Kim Soa hat sich mit ihren Videos einen Namen gemacht, mit mittlerweile über 210.000 Abonnenten. Sie berichtet unter anderem von ihrer Arbeit in einem nordkoreanischen Restaurant und vergleicht das Leben in ihrer Heimatstadt Pyongyang mit dem in der nordkoreanischen Provinz. Zu ihren beliebtesten Themen zählen etwa die Namenstrends junger Nordkoreaner, der Umgang mit Smartphones sowie Hautpflegegewohnheiten, also Themen, die sie mit einem geschulten Blick für Details und in unterhaltsamer Form aufbereitet. Ein Video über den nordkoreanischen Sommeralltag erreichte 5,9 Millionen Aufrufe und sorgte für besonders große Aufmerksamkeit. Darin erklärte Kim, in Nordkorea komme man meist mit einem einzigen Ventilator aus. Klimaanlagen gäbe es zwar, aber wegen hoher Stromkosten könnten sich die meisten Menschen den regelmäßigen Gebrauch nicht leisten. In ihrer Kindheit in Pyongyang habe es täglich nur 3 bis 4 Stunden Strom gegeben, in der Provinz mitunter nur 3 bis 4 Mal im ganzen Jahr. Ein weiteres Beispiel ist die frühere Fernsehmoderatorin Han Song-i, die den Sprung vom südkoreanischen Kabelfernsehen zu eigenen Online-Formaten geschafft hat. Mit inzwischen rund 300.000 Abonnenten ist sie sowohl auf YouTube als auch auf der Streaming-Plattform Sub aktiv, die früher unter dem Namen Afrika TV bekannt war. Neben kulinarischen und kulturellen Unterschieden zeigt sie auch Mokbang-Formate, also Videos, in denen sie beim Essen zu sehen ist, Reisevideos und Livestreams. Zuletzt trat sie in einer bekannten YouTube-Unterhaltungssendung auf, die über 2 Millionen Aufrufe erzielte und ihr zusätzliche Aufmerksamkeit einbrachte. Die Reaktionen der Zuschauer fallen überwiegend positiv aus. Viele erzählen, ihnen sei erst durch diese Videos bewusst geworden, dass auch Menschen in Nordkorea ganz gewöhnliche Sorgen kennen, etwa Liebeskummer oder die Freude an gutem Essen. Nordkorea, das bislang fern und abstrakt gewirkt habe, rücke dadurch näher. Ein 25-jähriger Student, der über den Empfehlungsalgorithmus zufällig auf solche Videos gestoßen sei, erklärte, er habe schon lange Fragen zum Alltag in Nordkorea gehabt, ohne gezielt danach zu suchen. Da ihn die persönlichen Erfahrungsberichte sehr interessiert hätten, habe er einige Kanäle abonniert und Videos auch an Freunde weitergeleitet. Auch Fachleute bewerten die Entwicklung positiv. Sie sehen in den Videos eine neue Art von Zugang, über den junge Südkoreaner ein besseres Verständnis für die nordkoreanische Gesellschaft entwickeln können. Yu-Hong-Shik, Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Chungang-Universität, erklärte, Nordkorea sei für Südkoreaner ein Gebiet, das sie nicht selbst bereisen könnten und wecke gerade deshalb besondere Neugier. Im Vergleich zu Dramen oder Dokumentationen aus rein südkoreanischer Perspektive trügen solche Videos stärker dazu bei, ein reales Verständnis für das Leben der Menschen in Nordkorea zu vermitteln. Kim Jong-hyun, Professor für Nordkorea-Studien an der Dongguk-Universität, sprach von einer begrüßenswerten Entwicklung. Dass Geflohene ihre eigenen Erfahrungen unmittelbar schilderten, helfe dabei, Nordkorea besser zu verstehen. Dies könne dazu beitragen, vage Vermutungen und Missverständnisse über Nordkorea abzubauen und einen sachlicheren, objektiveren Blick auf das Land zu bekommen. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzau.
Hallo, liebe Hörer.
Die Regierung von Bangladesch hat Vermögenswerte im Wert von rund 5,35 Milliarden Euro beschlagnahmt, die der früheren Premierministerin Sheikh Hasina und ihrer Familie zugeordnet werden. Hasina war 2024 nach blutig niedergeschlagenen Studentenprotesten geflohen und wurde später in Abwesenheit wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt. Sie hält sich weiterhin in Indien auf.
Laut der Finanzaufsichtsbehörde BFIU handelt es sich um rund 4 Milliarden Euro Vermögen innerhalb Bangladeschs und rund 1,35 Milliarden Euro Vermögen im Ausland. Die Ermittlungen richten sich gegen Hasina, ihre Familie und mehrere Unternehmen, denen unrechtmäßige Gewinne während ihrer Regierungszeit vorgeworfen werden. BFIU-Direktor Iktiaudin Mohammad Mamun erklärte, es seien 98 Ermittlungsverfahren gegen Hasina und ihr Umfeld eingeleitet worden. Man arbeitet daran, weiter ins Ausland verschobene Gelder zurückzuholen.
Hasina hatte Bangladesch zweimal insgesamt 21 Jahre lang autoritär regiert. 2024 löste eine umstrittene Quotenregelung, die 30% der Staatsdienststellen den Nachkommen von Unabhängigkeitskämpfern vorbehalten sollte, heftigen Widerstand aus. Als die Proteste eskalierten, ging die Regierung mit Gewalt gegen die überwiegend studentischen Demonstrierenden vor.
Das UN-Menschenrechtsbüro schätzte, dass bei den 3 Wochen dauernden Protesten bis zu 1400 Menschen ums Leben gekommen seien. Hasina trat im August 2024 zurück und floh nach Indien. Ein Gericht in Dhaka verurteilte Hasina im vergangenen November in Abwesenheit zum Tode. Dem indischen Sender NDTV sagte sie kürzlich, sie werde noch in diesem Jahr zurückkehren. Innenminister Salahuddin Ahmed erklärte, das Todesurteil solle vollstreckt werden. Über eine mögliche Berufung müssten die Gerichte entscheiden.
Vergangene Woche hatten wir berichtet, dass Japans Parlament eine Reform des Kaiserhausgesetzes verabschiedet hat, die Prinzessin Aiko weiterhin von der Thronfolge ausschließt. Das Oberhaus belegte die Reform am 17. Juli endgültig. Nun zeigt sich die Kehrseite dieser Entscheidung. Die Zustimmungswerte für das Kabinett von Premierministerin Sanae Takaichi, der ersten Frau in diesem Amt, sind auf den niedrigsten Stand seit ihrem Amtsantritt gefallen.
Laut einer Umfrage der Zeitung Asahi Shimbun vom 18. und 19. Juli sank die Zustimmung zum Kabinett Takaichi um 7 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat auf 53%. Erstmals seit dem Amtsantritt im vergangenen Oktober rutschte der Wert damit unter 60%. Die Zeitung Mainichi Shimbun ermittelt im selben Zeitraum einen noch stärkeren Rückgang um 10 Prozentpunkte auf 41%. Die Ablehnung stieg gleichzeitig auf 44% und überholte damit erstmals seit dem Amtsantritt die Zustimmung.
Beide Zeitungen führten den Einbruch vor allem auf die Reform des Kaiserhausgesetzes zurück. Der Asahi-Umfrage zufolge lag die Ablehnung unter jenen, die die Reform nicht nachvollziehen konnten, bei 49% und damit deutlich über dem Durchschnittswert von 35%.
Die Reform ermöglichte es, männliche Nachkommen ehemaliger Seitenlinien der Kaiserfamilie als Adoptivsöhne ins Kaiserhaus aufzunehmen. Deren künftige Söhne sollen thronfolgeberechtigt sein. Nach den neuen Kriterien kommen dafür etwa 6 Männer in Frage, deren gemeinsamer Vorfahr mit Kaiser Naruhito vor etwa 600 Jahren lebte. Prinzessin Aiko bleibt dagegen weiterhin von der Thronfolge ausgeschlossen.
Kritiker bemängelten, dass trotz einer Zustimmung von rund 70% zu einer künftigen weiblichen Thronfolge keinerlei Debatte darüber geführt worden sei. Zudem erhalten Ehemänner und Kinder verheirateter weiblicher Kaiserhausmitglieder auch künftig keinen kaiserlichen Status. Besonders ironisch wirke dabei, dass ausgerechnet die erste Regierungschefin Japans eine Reform durchgesetzt habe, die stark von männlich geprägten konservativen Kräften getragen werde.
In der Asahi-Umfrage gaben 60% an, sie könnten die Entscheidung für die Reform nicht nachvollziehen. Bei Mainichi überstieg die negative Bewertung mit 45%, die positive von 19% um mehr als das Doppelte. Zudem wächst laut Mainichi der Eindruck, die Regierungspartei setze ihre Politik zunehmend ohne ausreichende öffentliche Debatte durch.
In China werden zunehmend pensionierte Fachkräfte erneut eingestellt. Universitäten, Krankenhäuser und Behörden holen verstärkt Professoren, Ärzte und Techniker zurück, die bereits im Ruhestand sind. So kehrt der 62-jährige Elektrotechnikprofessor Lu aus der Provinz Sichuan als Forscher an seine Universität zurück, um ein laufendes Forschungsprojekt abzuschließen. Er erhält zwar weniger Gehalt als vor seiner Pensionierung, nahm das Angebot aber dennoch an. Geld spiele für ihn heute keine große Rolle mehr, wichtiger sei es, weiter zu arbeiten.
Hintergrund ist die rasche Alterung der chinesischen Gesellschaft. Ende des vergangenen Jahres waren rund 323 Millionen Menschen in China 60 Jahre oder älter, etwa 23% der Gesamtbevölkerung. Die Regierung plant deshalb, das gesetzliche Renteneintrittsalter schrittweise anzuheben. Ähnliche Programme gibt es inzwischen auch in anderen Provinzen sowie an Universitäten und Krankenhäusern im ganzen Land.
Peng Pang, Vorsitzender der Guangdong-Gesellschaft für Reformstudien, die der chinesischen Regierung untersteht, erklärte, China befindet sich inzwischen in einer stark alternden Gesellschaft und die Politik der Anhebung des Renteneintrittsalters stehe erst am Anfang. Es gebe viele gesunde Ruheständler, deren Potenzial bislang ungenutzt bleibe.
Zugleich warnte Peng vor einem Zielkonflikt. Während erfahrene Ruheständler gebraucht würden, hätten viele Hochschulabsolventen Schwierigkeiten, ihrer Qualifikation entsprechende Arbeitsplätze zu finden. Hinzu komme der Stellenabbau wegen des verstärkten Einsatzes künstlicher Intelligenz. Eine Reform müsse deshalb schrittweise erfolgen.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Die sogenannte Korea-Welle, im Koreanischen als Hallyu bezeichnet, also die weltweite Verbreitung koreanischer Popkultur von K-Pop über Dramen bis hin zu Filmen, hat sich zu einem zentralen Wachstumsmotor der südkoreanischen Wirtschaft entwickelt. Im vergangenen Jahr erzielte sie einen Exporteffekt von fast 19 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig zeigten sich in wichtigen südostasiatischen Märkten erste Anzeichen einer Abschwächung, während im Nahen Osten mehr kulturelles Fingerspitzengefühl bei der Inhaltsgestaltung gefragt ist. Das Kulturministerium und das Koreanische Institut für internationalen Kulturaustausch veröffentlichten vor kurzem einen Bericht mit dem Titel Ökosystem der Koreawelle 2025, der diese Entwicklungen zusammenfasst. Dem Bericht zufolge lag der Gesamtexport durch die Koreawelle im Jahr 2025 bei 18,975 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 15,9% gegenüber dem Vorjahr. Der Export von Kulturinhalten stieg auf 10,188 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 14,2%, während Konsumgüter und Tourismus einen Exportwert von 8,788 Milliarden US-Dollar erreichten, ein Anstieg von 18%. Besonders der Erfolg des Netflix-Animationsfilms K-Pop Demon Hunters trug zu diesem Wachstum bei. Der Film, der koreanische Popmusik mit einer übernatürlichen Abenteuergeschichte verbindet, sorgte weltweit für Aufsehen und führte dazu, dass der Musikexport um 84% stieg und der Tourismusexport um 37,8%. Auch die wirtschaftlichen Effekte weiteten sich aus. Die Korea-Welle kurbelte in vor- und nachgelagerten Branchen eine zusätzliche Produktion im Wert von rund 32,5 Milliarden US-Dollar an, ein Plus von 21,9%. Zudem entstand dadurch zusätzliche Wertschöpfung von etwa 14 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 20,1%. Und rechnerisch wurden dadurch 242.370 Arbeitsplätze geschaffen oder gesichert, ein Zuwachs von 23,2%. Alle drei Kennzahlen wuchsen damit um mehr als 20%. Die Forschenden betonten, dass Exportzuwächse rund um die Koreawelle in den vergangenen 10 Jahren etwa doppelt so hoch ausgefallen seien wie die Zuwächse im gesamten Waren- und Dienstleistungsexport. Die Korea-Welle sei damit längst kein reines Kulturphänomen mehr, sondern ein struktureller Wachstumsmotor der Volkswirtschaft. Neben dem Erfolg zeigten sich aber auch Herausforderungen. In den USA, in Großbritannien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten stiegen sowohl der Verbreitungsindex als auch der Sympathieindex für die Korea-Welle, was auf weiteres Wachstumspotenzial im westlichen Raum hindeutet. In wichtigen südostasiatischen Märkten wie Thailand, Malaysia und Vietnam sanken dagegen beide Indizes. Zudem verändert sich das Konsumverhalten grundlegend. Statt koreanische Kultur als Ganzes zu konsumieren, entscheiden sich immer mehr Menschen gezielt für einzelne Inhalte oder bestimmte Künstlerinnen und Künstler, denen sie dafür umso treuer bleiben. Um die Koreawelle nachhaltig weiterzuentwickeln, empfahlen die Forschenden eine Politik des wechselseitigen Kulturaustauschs mit Südostasien, maßgeschneiderte Strategien für einzelne Märkte sowie den gezielten Aufbau sogenannter Mega-IPs, also einzelner Inhalte oder Künstler, die international besonders große Zugkraft entwickeln. Im Nahen Osten unterscheidet sich die Art, wie die Koreawelle aufgenommen wird, von Land zu Land deutlich. Saudi-Arabien verfolgt einen strategischen Ansatz, der eng mit der nationalen Vision des Landes verknüpft ist. In den Vereinigten Arabischen Emiraten steht eher der persönliche Geschmack im Vordergrund. In Ägypten wiederum ist die Auseinandersetzung mit koreanischer Kultur häufig mit dem Erlernen der koreanischen Sprache und der Aussicht auf einen Job verbunden. Als Beispiel für kulturelle Spannungen nannten die Forschenden die Verwendung islamischer Symbole in der Netflix-Serie Da Irua Jil Jini, die international unter dem Titel Jini Make a Wish läuft. Sie empfahlen, bei der Produktion von Inhalten das Verständnis für die muslimische Kultur stärker einzubeziehen und entsprechende Beratungsstrukturen aufzubauen, um kulturelle Risiken besser zu steuern. In Japan wiederum zeigt sich eine Trennung zwischen politischer Wahrnehmung und kulturellem Konsum. Selbst unter Konsumenten mit einem eher negativen Korea-Bild bleibt der Konsum von K-Pop und koreanischen Dramen stabil oder nimmt sogar zu. Ein Phänomen, das die Forschenden als Konsum ohne Sympathie bezeichnen. So gaben demnach 50,1% der japanischen K-Pop-Hörer an, die koreanischsprachigen Originalversionen zu bevorzugen und 51,8% der Drama-Zuschauer schauten die Originalfassung mit Untertiteln. Den Forschenden zufolge ist daher eine sogenannte sanfte Lokalisierung wirkungsvoller als Übersetzungen oder Neuverfilmungen, also eine Strategie, die stärker auf den direkten Austausch über Plattformen und mit der Fangemeinde setzt. Mit dem Lied If It Were Me, gesungen von Na Yoon-gwon, beenden wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis Donnerstag. Oh.
채 그댄 웃고 있네요 바보 같은 나처럼 눈먼 난 나를 한 번쯤 그대 돌아봐 줄 수 없는지 알고 있죠 내 바램들은 그대의
Koreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lotje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Marajima. Marajima heißt auf Deutsch so viel wie Sag es nicht weiter oder Sag jetzt nichts. Als seine Frau Kim Hae-won sich plötzlich anders als sonst verhält, macht sich Seo-do-woo Sorgen. Hae-won versucht, ihn zu beruhigen. An einer Stelle sagt Hae-won hier, Marajima, sag es nicht weiter.
Marajima.
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 Mit Marajima kann man zum einen jemanden darum bitten, etwas nicht weiter zu sagen. 다른 사람한테 말하지 마. 알았어. Sag es niemandem weiter. In Ordnung. Hier noch ein Beispiel. 비밀이야, 말하지 마, 어, 나만 알고 있을게. Das ist ein Geheimnis, sag es nicht weiter. In Ordnung, ich behalte es für mich. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
비밀이야, 말하지 마.
어, 나만 알고 있을게.
비밀이야, 말하지 마.
어, 나만 알고 있을게. 비밀이야, 말하지 마.
어, 나만 알고 있을게.
비밀이야, 말하지 마.
어, 나만 알고 있을게.
Zum anderen kann man damit jemandem signalisieren, dass man über etwas nicht mehr sprechen will. 이제 그만해, 말하지 마. 알았어. Hör auf, sag nichts mehr. In Ordnung. Hier noch ein Beispiel. 그 이야기라면 말하지 마. 그래. Wenn es darum geht, sag nichts. In Ordnung. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
그 이야기라면 말하지 마.
그래.
그 이야기라면 말하지 마.
그래. 그 이야기라면 말하지 마.
그래.
그 이야기라면 말하지 마.
그래.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 말하지 마 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung »Jene Tage, über die ich nicht spreche« von Kim Se-hee aus dem Jahr 2017. Die Ich-Erzählerin der Geschichte, Kyung Jin, eine junge Frau Mitte 20, hat Arbeit in einer kleinen Werbeagentur gefunden und ist nun gemeinsam mit zwei anderen Neulingen für die Internetaktivitäten der Firma zuständig. Tag für Tag reihten sich Teambesprechungen aneinander. Am wichtigsten war dabei stets die Konzeptplanungssitzung. Immer wenn ein neuer Blog gestartet werden sollte, gab es eine solche Konzeptplanungssitzung und am Anfang wusste ich noch gar nicht, was das überhaupt war. Die Teammitglieder saßen um einen Tisch, der Teamleiter blickte in die Runde und sagte, »So, wen wollen wir uns diesmal einfallen lassen?« Einer der bereits länger angestellten Mitarbeiter verteilte ein vorbereitetes Konzeptpapier. Männlich, Ende 30, geschieden, Single, Interesse, Extremsport. Darunter aufgelistet waren weitere Punkte zu Lebensstil und Freizeitinteressen. Er habe einen guten Bekannten als Vorlage benutzt, so der Kollege. Vor der Arbeit fährt er Rad am Hangangufer. Am Wochenende geht er klettern in den Bergen, im Sommer geht er surfen. Wie viele Geschwister könnte er wohl haben? Wie sieht sein soziales Umfeld aus? Was schaut er sich gern im Fernsehen an? Der Teamleiter legte großen Wert auf die Vorstellungskraft der Mitarbeiter. Die Leute sind schließlich nicht blöd. Wenn wir einen Blog einfach mit Werbesprüchen zukleistern, kommen wir nicht weit. Mit Bewertungen, denen man sofort anmerkt, dass es sich um Werbung handelt, kommt man heute einfach nicht mehr durch. Es dürfen keine abgedroschenen Phrasen sein. Wir müssen unsere Fantasie spielen lassen und mit der Stimme eines Menschen sprechen, den es tatsächlich geben könnte. Jeder Blog im Internetportal N kam auf ein Ranking. Und nach Erreichen einer bestimmten Punktzahl bei der Stichwortsuche automatisch in den oberen Bereich der Trefferliste. Dann konnte Werbung im Blog platziert werden. Dafür musste viel Zeit und Mühe investiert werden. Die drei Neulinge haben nun eine Woche Zeit, um jeweils einen eigenen Entwurf zu präsentieren. Alle zerbrechen sich den Kopf. Kyungjins Kollege Songshik hat das Porträt eines jungen Hipsters entworfen. Anfang 30, wohnhaft in Mangwon-dong, in der Szene von Hongdae und Hapjeong zu Hause. Kyungjins Kollegin Yerin hat sich eine Frau Mitte 30 ausgedacht, die sich dem gehobenen Kulturbetrieb, Musical und Schauspiel zugehörig fühlt. Und Kyungjins Entwurf ist eine Dame mit dem Bloggernamen Lady Chatterley, was bei ihren gleichaltrigen Kollegen zwar wenig Begeisterung auslöst, bei ihrem Teamleiter, der Anglistik studiert hat, jedoch auf Interesse stößt. Lady Chatterley lebt getrennt von ihrem Mann, erzieht alleine ein Kind, hat einen Hund, wirkt von ihrem Charakter her nach außen hin weich, ist aber innerlich stark. Der Teamleiter rät Kyungjin, nun noch etwas genauer an den Details zu arbeiten. An diesem Nachmittag schrieb ich eine kurze, aber gefühlvolle Selbstvorstellung, wie sie eben jemand verfassen würde, der einen Blog startete. Dies war der Beginn der Blogwelt von Lady Chatterley. Schon bald darauf musste ich mich darum kümmern, Erfahrungsberichte einzustreuen. Ein Großteil davon behandelte Restaurants. Fotos vom Restaurant, von der Speisekarte, vom appetitlich zubereiteten Essen, das Ganze harmonisch zusammengefügt und dann noch ein Text, der so klang, als wäre ich selbst da gewesen. Irgendwann hatte ich es auch raus, wie man die Formulierungen, die der Auftraggeber eingefügt wissen wollte, auf natürliche Weise betonen konnte. Das Wichtigste bei diesen Erfahrungsberichten waren meiner Ansicht nach die Details. Das wurde mir sehr schnell bewusst. Je konkreter, desto lebendiger. So, als hätte man es selbst probiert. So, als hätte man es selbst benutzt. Ich entwickelte in dieser Hinsicht einen großen Ehrgeiz. Manchmal war ich mir auch nicht ganz sicher, ob man das wirklich so schreiben könnte. Zum Beispiel, als ich ein Feedback zu einer Schönheitsoperation mit Unterkieferrundschliff schreiben sollte. Auch Erfahrungsberichte über Zahnkorrekturen und Augenoperationen fielen mir schwer. Doch bald verschwand auch diesbezüglich meine Unsicherheit. Außerdem ging mir auf, dass die Erfahrungsberichte in den Blogs, die ich selber konsultiert hatte, jedes Mal, wenn ich etwas kaufen wollte, alle von irgendwelchen Unternehmen geschrieben worden sein mussten. Denn dass Blogs von gewöhnlichen Leuten in der Trefferliste ganz oben erschienen, war so gut wie ausgeschlossen. Umso mehr im Falle häufiger Suchwörter wie Restaurant oder Arztpraxis. So entstand ein Markt. Und wo ein Markt entstanden war, wurden die Informationen, nach denen die Leute eigentlich suchten, dorthin verdrängt, wo sie nicht mehr auffindbar waren. So funktioniert also die Wirtschaft, dachte ich. Kyungjins allererster Blog wird in kürzester Zeit so beliebt, dass der Teamleiter nun weitere wichtige Werbung darin platzieren lässt. Um das Ganze wie einen persönlichen Blog wirken zu lassen, müssen auch alltägliche Texte und Bilder hochgeladen werden. Kyungjin benutzt dafür unter anderem Fotos von dem Kind und dem Hund ihrer Cousine, die natürlich nicht im Traum etwas davon ahnt. So kann Lady Chatterley vom dreistufigen Kinderbett der Marke Toddley und von einem japanischen Hundeshampoo berichten. Kyungjin geht mit großem Eifer zu Werke und lässt Lady Chatterley auch Kommentare auf anderen Blogs schreiben, von denen wiederum einige selbst nur Phantomblogs sind. Ihre beiden Mitstreiter sind mit ihren Blogs weniger erfolgreich. Songshik wechselt ins Management-Team und Yerin verlässt die Firma schließlich ganz. Kyungjin dagegen erhält für ihren Blog firmenintern große Anerkennung. Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Der Lady Chatterley-Blog wird aus irgendeinem Grund plötzlich als Blog mit unangemessenen Inhalten eingestuft. Kyungjin ist geschockt. Sie kann es sich nicht erklären. Den Lady Chatterley-Blog kann sie nun nicht mehr fortsetzen. Doch sie löscht ihn nicht und schaut später von Zeit zu Zeit noch einmal darauf. Als sie ihn nach langer Zeit wieder einmal besucht, entdeckt sie plötzlich einen Kommentar. Er stammt von einer Frau, die schreibt, sie habe nach Verwendung eines bestimmten Desinfektionsmittels ihr neugeborenes Kind verloren und ihr 5-jähriger Sohn habe einen schweren Lungenschaden erlitten und müsse nun sein Leben lang künstlich beatmet werden. Dort stand: Ich habe Ihren Erfahrungsbericht gelesen und daraufhin begonnen, das Desinfektionsmittel Flauschi zu benutzen. Sie haben geschrieben, dass Sie es täglich benutzen. Ich wollte nur fragen, ob Sie gesund sind. Das hoffe ich wirklich sehr, aber nur für den Fall, dass Ihnen etwas passiert sein sollte. Sie können sich gern bei mir melden. Was in aller Welt sollte das heißen? Ich klickte auf den beigefügten Link und in einem neuen Fenster erschien ein Zeitungsartikel. Als erstes fielen mir die schrecklichen Fotos ins Auge. Ich sah einen kleinen Jungen im Rollstuhl, der eine raketenförmige Sauerstoffflasche umklammert hielt. Und darunter, noch schlimmer anzusehen, das Bild einer Frau mittleren Alters, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen war, dessen Schlauch dem einer Waschmaschine ähnelte. Ich schauderte. Ich gab den Begriff Flauschi im Suchfenster des Lady Chatterley-Blogs ein. In den mehr als 1000 Postings fand ich den entsprechenden Eintrag sofort. Es war eindeutig, dass ich ihn geschrieben hatte, auch wenn ich mich nicht mehr daran erinnerte. Dort stand, dass ich jeden Tag das Bettzeug, das Stoffsofa und die Babysachen mit diesem Infektionsmittel einsprühte und dass dies nicht nur sehr bequem sei, sondern auch ein wunderbar flauschiges Gefühl mit sich bringe. Ich empfehle es unbedingt allen, die Kinder haben, stand da. Was wäre, wenn diese Frau mich nun aufsuchen würde? Vielleicht käme auch die Polizei, wenn sich Leute melden und sagen würden, dass sie Flauschi gekauft hätten, weil ich es ihnen empfohlen habe. Ob ich mich rausreden könnte, wenn ich sagte, dass ich es nur einmal benutzt hätte und dann nicht mehr? Aber man würde herausfinden, dass ich überhaupt keine Hausfrau war. Und wenn herauskäme, dass ich gar kein Kind hatte und dass ich Flauschi niemals selbst benutzt hatte, wäre das dann nicht ein Straftatbestand? Kyungjin entschließt sich, den Blog zu löschen. Sie fühlt sich nun etwas sicherer. Sie schreibt für ihre Agentur weiterhin andere sogenannte Erfahrungsberichte. Manchmal jedoch kommt der Gedanke an das Infektionsmittel wieder hoch. Sie sucht im Internet noch einmal nach Flauschi und erfährt, dass der Hersteller sich illegalerweise ein positives Testergebnis von einem Forschungsinstitut hat ausstellen lassen. Und etwas später stößt sie auf einen Bericht, in dem es heißt, auch in Zahnpasta sei das entsprechende Gift gefunden worden. In ihrer Firma wird die Sache diskutiert. Ich habe diese Zahncreme als Geschenkset zu Chuseok bekommen. Ob ich die wohl umtauschen kann? Also ich habe die bis jetzt wirklich gern benutzt. Und mir geht's gut. Ich bin nicht gestorben. Oder was meinen Sie, Herr Teamleiter? Naja, aber wer weiß, was passiert, wenn du sie weiter benutzt. Vielleicht bekommst du dann Zahnfleischentzündung. Bis die Sache mit Flauschi rauskam, hat es schließlich auch eine ganze Weile gedauert. Am selben Tag suchte Kyungjin auf dem Flur das Gespräch mit dem Teamleiter. Hören Sie, es ist wegen Flauschi, ich meine diesem Desinfektionsmittel, sagte ich. Ja, das ist wirklich eine schlimme Geschichte. meinte er. Naja, aber ehrlich gesagt, wir haben doch auch Werbung dafür gemacht. Ich weiß noch, dass ich einen Erfahrungsbericht geschrieben habe, sagte ich. Einen Augenblick lang herrschte Schweigen. So. Du, das waren wirklich ganz üble Kerle. Sachen gibt's. Er ging weiter. Das stimmt. Was kann man denn in Zukunft überhaupt noch guten Glaubens schreiben? Erwiderte ich. Ich wollte eigentlich noch weiterreden. Doch das Gespräch war beendet. Einige Zeit später kündigt das Internetportal N an, seine Suchalgorithmen zu ändern, um die Verlässlichkeit der Inhalte zu erhöhen. Kleine Firmen wie Kyungjins Werbeagentur, dessen gesamtes Geschäftsmodell auf den bisherigen Suchmechanismen des Internetportals beruhte, gehen nun pleite. Auch Kyungjin verliert schließlich ihre Arbeit. Im Einkaufsviertel Myeongdong trifft Kyungjin zufällig ihre ehemalige Kollegin Yedin. Sie grüßen einander flüchtig, gehen dann aber weiter. Da fällt Kyungjin plötzlich ein, dass Yedin damals in der Firma einmal zu ihr gesagt hat, dass diese Arbeit doch sehr gut zu Kyungjin passe. Kyungjin beginnt über den Satz nachzudenken und will Yedin nun gerne fragen, was sie denn damit gemeint habe, doch diese ist bereits im Menschengewühl verschwunden. Meine erste Arbeitsstelle. Ich habe 26 Monate dort gearbeitet. Als ich anfing, war ich 26 und es war Frühling. Und als ich aufhörte, war ich 28 und es war Sommer. Als ich die Tür zum Büro öffnete, schlug mir damals die trockene Luft ins Gesicht und ich blickte auf die weißen Schreibtische. Doch über das, was dort passiert war, verlor ich später nie ein Wort. Wenn das Gespräch auf die erste Arbeitsstelle kam, sagte ich für gewöhnlich nur, dass ich in einer kleinen Werbeagentur gearbeitet hätte. Und es gab noch etwas, das ich vermied. Nichts Besonderes eigentlich. Aber nachdem ich aufgehört hatte, dort zu arbeiten, konnte ich das Buch »Lady Chatterley und ihr Liebhaber« nicht mehr lesen. Es steht bei mir im Regal, aber ich rühre es nicht an. Und niemals würde ich nun noch sagen, dass mir dieses Buch gefiele. So jemand bin ich geworden. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.